Dir sei Ehre in Jesus Christus, dass du bis heute das Gespräch mit uns suchst, dass du mit keinem von uns am Ende bist, sondern möchtest, dass unser Weg mit dir, dein Weg mit uns, in deiner großen Herrlichkeit endet. Und dabei willst du uns führen und leiten, damit du sichtbar wirst an uns in unserem Leben. Und so gib deinen Geist in der Fülle, dass dein Wort heute ausgebreitet wird hier und wir hören, wie Jünger hören, und mit Freude dein Wort aufnehmen können. Und mach alle tüchtig, die dabei sind in dieser Versammlung, an ihrem Platz das zu tun und beizutragen, dass aus dem Ganzen Segen wird. Amen. Wir singen jetzt zusammen das erste Lied, Seid nicht bekümmert. Es ist zwar jetzt nicht die Zeit für Ansagen, aber eine möchte ich machen, weil vielleicht ein Mensch in großer Sorge ist. Wir haben die Jacke von Jonas Gehlmann mit allen Inhalten. Sie ist hier bei uns. Es fehlt nur der Jonas Gehlmann aus Chemnitz. Er möchte bitte gleich hierher kommen. Und wir anderen wollen zusammen beten, den Psalm 150 Halleluja! Lobet den Herrn. Lobet Gott in seinem Tempel. Lobt ihn, den Mächtigen im Himmel. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Posaunen. Lobt ihn mit Harfe und Zither. Lobt ihn mit Tamburin und Tanz. Lobt ihn mit Saitenspiel und Flötenklang. Lobt ihn mit Zimbelschall und Paukenschlag. Alles, was lebt, lobe den Herrn. Halleluja. Und jetzt freuen wir uns auf Heinz Spindler und das, was er uns zu sagen hat.
Ja, guten Morgen. Lobt ihn mit allem, was ihr so habt. Das ist so ein bisschen so das Thema für diese erste Bibelarbeit. Lobt den lebendigen Gott. Letztendlich Mitarbeiter gesucht. Später wird Apostel Paulus im Neuen Testament sagen, alles, was er tut in Wort und in Tat, das tut alles im Namen Jesu Christi oder zur Ehre von Jesus Christus, dass euer Leben wirklich letztendlich auch seine Erfüllung findet, und zwar seine Erfüllung. Es wird seine Erfüllung finden, wenn es in der Hand des lebendigen Gottes gelebt wird und aus der Hand des lebendigen Gottes gelebt wird, egal eigentlich, wo wir sind. Und ich möchte uns die Verse heute vorlesen aus Nehemia Kapitel 5 ab Vers 14, gesucht Mitarbeiter. Auch habe ich von der Zeit an, da mir befohlen wurde, im Land Juda ihr Statthalter zu sein, nämlich vom 20. Jahr bis zum 32. Jahr des Königs Artasaster, das sind 12 Jahre, für mich und meine Brüder nicht den Unterhalt eines Statthalters beansprucht. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk bedrückt und von ihnen Brot und Wein genommen. Dazu 40 Schekel Silber, auch ihre Diener herrschten willkürlich über das Volk. Ich aber machte es nicht so, um der Furcht Gottes willen. Also da gehört schon was dazu, dass man nicht willkürlich handelt im Leben, willkürlich regiert, willkürlich sein eigenes Leben lebt. Und das, was dazu gehört, ist eigentlich die Furcht Gottes. Das gehört dazu. Dass ich vor dem lebendigen Gott stehe, dass ich nicht zitter vor dem lebendigen Gott. Manche bräuchten es auch mal, dass sie wieder zittern vorm lebendigen Gott. Und manchmal geht es auch mir so, dass ich muss sagen, es wird mal wieder Zeit, mal wieder vor dem lebendigen Gott auch wieder zu zittern. Dass es dir bewusst ist, mit wem du es eigentlich wirklich zu tun hast, wer tatsächlich über deinem Leben steht, wer tatsächlich der Lenker und Leiter deines Lebens ist, wer das Recht hat. Aber letztendlich hier diese Furcht, wirklich dieses tiefe Vertrauen, wie es eigentlich hier Gunnar zum Ausdruck gebracht hat, ganz am Anfang, dieses tiefe Vertrauen, du bist mein lieber Vater. Warum sollte ich woanders sein? Und ich möchte nirgendwo anders sein als bei dir. Ich will gar nicht, dass mich irgendwas anders leitet. Ich möchte gar nicht, dass mich was anders wirklich beeinflusst, als dass du mich beeinflusst mit deinem guten, heiligen Geist. Letztendlich, das konnte der Nehemia damals noch nicht so ausdrücken, aber er hat es letztendlich doch ausgedrückt mit diesem Wort, um der Furcht Gottes willen. Auch habe ich am Wiederaufbau der Mauer gearbeitet, ohne dass wir Grundbesitz erwarben. Und alle meine Diener kamen dort zur Arbeit zusammen. Der Nehemia, der hätte locker reich werden können. Und viele bereichern sich heute, auch im Reich Gottes bereichern sich viele Menschen. Das sagt auch der Apostel Paulus. Viele predigen Jesus, sagte er, um ihres Bauches willen. Weil man merkt, es ist ein guter Job. Da kann ich auch was damit machen. Kann ich auch mal ein bisschen Macht ausüben, da bin ich auch sicher. Und ich kann da einfach so tun, als ob. Aber Paulus sagt auch, lasst sie. Hauptsache ist, der Name Jesu wird gepredigt. Aber hier geht es darum, dass der Nehemia sagt auch, er hätte locker reich werden können damit. Er hätte sein ganzes Amt, sein ganzes Wissen, all das, was er konnte, wusste, auch mehr wusste als die Leute um ihn herum, hätte locker ausspielen können und sagt, nee, das tue ich nicht. Warum? Weil die Furcht Gottes in meinem Herzen ist. Das bewahrt mich davor. Und wenn ich diese Verse oft lese, dann merke ich, das ist genau das Gleiche in meinem Leben. Mein Herz neigt zu allem. Der Herr Jesus sagt mal, aus dem Herzen heraus kommt der Ehebruch, aus dem Herzen heraus kommt die Boshaftigkeit, die Gier, der Neid, der falsche Ehrgeiz, die Hochmut und. Und ich merke oft, das ist alles in meinem Herzen noch da. Aber das Wirken des Geistes Gottes, das mich mein Vater im Himmel fürchten lehrt, insofern, dass ich zu ihm kommen darf und sage, du musst es regieren. Das bewahrt mich davor, dass das plötzlich die Regentschaft übernimmt und dass der Geist Gottes weiter regieren darf. Das führt dann dazu. Und das darf man in dem Leben sehen. Also ich denke, die Bibel spricht so offen mit uns. Das steckt in Menschen drin. Das sollte niemanden überraschen. Aber der Nehemiah sagt, um der Furcht Gottes willen möchte ich anders leben. Weil mir ist Gott ganz anders begegnet. Und wenn dir Gott nicht anders begegnet ist, dann kannst du vielleicht auch nie anders leben. Aber das ist die große Chance, dass du es zulässt, dass dir Gott auch mal so begegnet. Reinkommt ins Herz und so wie jetzt manche das gerade so genießen, dass die Sonne so gerade mal ein bisschen drauf scheint, ne? Und so reinscheinen lässt die Sonne wirklich ins Herz des Licht, dessen, der das Licht der Welt ist, Jesus Christus. Und der unser Herz dazu bringt, dass es Gott fürchtet, in der richtigen Art und Weise. Und er sagt dazu, aßen die Juden, sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als auch die, welche von den Heiden aus der Umgebung zu uns kamen, an meinem Tisch. Nehemiah hat keinen Unterschied gemacht. Und hat jeder was bekommen. Das ist ein wunderbares Bild für Jesus Christus. Jesus Christus macht keinen Unterschied. Im Neuen Testament ist ein Gleichnis, da kommen Männer zu ihm, die 10 Aussätzige waren und er heilt alle, er macht keinen Unterschied. Der Unterschied macht es dann, ob ein Mensch dabei ist, der das auch in Anspruch nimmt, annimmt, dankbar annimmt und sich dann verändern lässt. Wie dieser eine Einzige, der dann eben zurückkam und Jesus gedankt hat. Aber das ist so ein wunderbares Wesen im Nehemiah, eben der Gott, der tröstet, mein Herr, mein Tröster, den sein Leben war so beeinflusst von dem Herrn, der tröstet, vom Herrn des Himmels, vom lebendigen Gott, dass er die Charakteristikas, die Attribute des lebendigen Gottes ausgelebt hat. Und er hat niemanden bevorzugt und niemanden benachteiligt. Das ist für mich ein wunderbares Bild auf Jesus Christus. Ein wunderbares Bild auf das Leben von einem Menschen letztendlich, der umgeformt wird von Jesus Christus, in das Bild von Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Dass wir Menschen werden auch, die auch so leben dürfen, frei. Niemanden bevorzugen, niemanden benachteiligen. Das ist ein wunderbares Bild. Und es sagt, und man bereitete mir täglich einen Ochsen zu, 6 auserlesene Schafe, Geflügel und alle 10 Tage eine Menge verschiedener Weinsorten. Für all dies forderte ich nicht den Unterhalt des Statthalters, den ich hätte fordern können. Denn der Dienst lastete schwer auf diesem Volk. Der war sensibel, der Nehemiah. Er hatte tiefe Sensibilität entwickelt. Und das ist nochmal, das führt mich zurück ganz am Anfang, an Samstagabend, dieses Wesen von Jesus Christus, der das Volk sah. Jesus, der uns alles sieht. Und manche hier sind, die immer noch mühselig und beladen sind. Manche, die immer noch umherirren wie ein Schaf, das keinen Hirten hat. Und um dieses Wesen Jesus kämpft und sagt, du sollst auch an meinem Tisch Platz nehmen. Ich möchte dich einladen. Du sollst auch nehmen von Brot und Wein. Kommt, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Das schwingt hier so mit, dass ich zur Ruhe komme. Das ist das Wesen von jemandem, der wirklich von Jesus umgestaltet wird. Das sollen Mitarbeiter im Reiche Gottes sein, die einer aufgescheuchten Menschheit auch Ruhe anbieten, Frieden anbieten, weil sie beeinflusst sind, beeindruckt sind, geführt sind vom Geist des Friedens. Vom Geist dessen, der der Friede für selbst ist, Jesus Christus. Das Brot des Lebens. Kommt her, nehmt Platz an meinem Tisch. Es ist alles bereitet. Das schwingt so mit. Psalm 23 schwingt hier mit. Dass der Herr einen Tisch deckt im Angesicht meiner Feinde. Und es schwingt hier mit, dass Gutes und Barmherzigkeit mir folgen werden mein Leben lang. Und das ist für mich selbst ja eine Herausforderung, wenn ich das so lese.
dass mein Leben auch so umgestaltet wird von Jesus in so einen Mitarbeiter des Reiches Gottes, der es anderen ermöglicht, Platz zu nehmen am Tisch Gottes und keine Unterschiede macht, aber einlädt und dass Seelen zur Ruhe kommen dürfen, dass Seelen satt werden dürfen an dem, der das Brot des Lebens ist, Jesus Christus. Das ist die Berufung von Menschen, finde ich, die mit Jesus unterwegs sind. Dass wir nicht Wegweiser sind, sondern Wegweiser sind. Dass wir nicht Auslader sind, sondern Einlader sind. Menschen, die Menschen einladen, die schon sich lange ausgeladen wissen in dieser Welt. Die sich nie eingeladen fühlen vom lebendigen Gott, aber plötzlich eingeladen werden von denen, die im Namen des lebendigen Gottes unterwegs sind. Von denen, die das erfahren haben, die Wahrheit des Namens von Nehemia, der Herr ist mein Tröster. Der Herr, der lebendige Gott, nicht irgendwer, sondern der, der Himmel und Erde geschaffen hat. So wunderbares Bild. Und der Nehemia sagt, gedenke mein Gott mir zum Guten an alles, was ich für dieses Volk getan habe. Dass man nichts Schlechtes nachgesagt werden kann. Denn Nehemia, der Herr, der tröstet, vom Tröster verändert und vom Tröster belebt, vom Tröster bewegt, könnte man über dieses Leben schreiben. Man muss auch ehrlichkeitshalber dazu sagen, das kam mir heute Morgen noch, als ich den Text nochmal so erarbeitet habe für mich. Das ist ja die Wahrheit, dass Gott sich seine Mitarbeiter oft über Jahre hinweg vorbereitet, zubereitet. Wir lesen in der Bibel zum Beispiel von Mose. Wir machen es manchmal so scherzhaft. Er musste erstmal Schafe hüten und dann hat er das Volk Israel geführt. Also er hat ganz viel gelernt auch. Das war nicht umsonst. Sein ganzes Leben war nicht umsonst. Und manche denken, ach, das ist doch alles umsonst. Mir ist es so gekommen heute Morgen. Nichts ist ziellos und nichts ist sinnlos, wenn es in der Hand des lebendigen Gottes gelebt wird. Nichts, keine Träne ist sinnlos geweint, wenn sie in der Gegenwart des lebendigen Gottes geweint wird. Kein Weg ist sinnlos, wenn er in der Gegenwart des lebendigen Gottes gelebt wird. Und da so bereitet sich Gott seinen Menschen zu. Wir sollen ja alle umgestaltet werden, Menschen, Christi, Jesus, Leute sollen ja umgestaltet werden, wie es das Neue Testament ausdrückt in Römer 8, 29, in das Bild seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Und so ist unser Lebensweg eine Umgestaltung in das Bild von Jesus Christus. Jeder Stein, jeder Fels, jede Träne, jede Niederlage, jedes Aufstehen, das ist alles, wenn ich es in der Hand Jesu lasse, das ist so ein Trainingsfeld, das mich verändert. Und in Nehemia, der wurde verändert. Wir wissen gar nicht, wie alt er wirklich war, als er losgesandt wurde, um die Mauer in Jerusalem wieder aufzubauen. Aber was wir wissen ist, von der Bibel her, dass sein Leben umgestaltet wurde. Sein Leben wurde umgestaltet, er wurde zu einem Beter, der Nehemia. Das sind eigentlich die besten, die wichtigsten Mitarbeiter. Und nicht eigentlich, das sind die wichtigsten Mitarbeiter, das ist die Wahrheit. Pfingsten hier läuft deswegen so, weil Menschen beten. Menschen, die gar nicht mal hierher kommen können, aber die beten. Die beten und beten und beten und beten. Deswegen werden auch Menschenherzen angesprochen. Nicht, weil wir so tiefe Wahrheiten verkünden, sondern weil Gott durch die Gebete die Herzen weich macht. Und dann kann das Wort reinfallen wie ein Samen auf guten Boden. Das geschieht. Die Sonne scheint jetzt, weil jetzt Menschen beten dafür. Das ist so, das ist die Wahrheit. Eine ganze Region wird gesegnet durch Menschen, die beten. Die sagen, ach, ich wünschte, ich könnte auch mal so sprechen. Nee, es müsste gar nicht. Ich wünschte, ich könnte so beten. Und Nehemia, das war ein Beter. Alsmal finden wir im Buch Nehemia diese Art, dass er gebetet hat zum Herrn des Himmels. Das verändert. Weil das Gebet zieht uns in die Gegenwart des Herrn des Himmels, des lebendigen Gottes, meines lieben Vaters. Das ist eigentlich wie dieses kleine Kind, mehr braucht es nicht. Opa, heb mich schnell mal auf. Und dann laufe ich einfach weiter. Das muss nicht stundenlang sein. Einfach, Vater im Himmel, du weißt doch, danke. Und ich gehe meinen Weg weiter. Und der Herr handelt, das verändert. Der Nehemias war ein Aufrichtiger, der hatte Rückgrat gehabt, weil der lebendige Gott war sein Rückhalt. Das benötigen wir in dieser Welt, das braucht es in der Gemeinde Jesu. Menschen, die Rückgrat haben. Aber wie habe ich denn wirklich Rückgrat? Indem ich weiß, der lebendige Gott ist mein Rückhalt. Der ist es, der mich hält. Der ist es, der mich stärkt. Er ist mein Fels, auf dem ich stehe. Und dieser Fels in Jesus Christus wird nie wanken. Denn Nehemia, das war ein ganz Fleißiger. Der war vom Geist Gottes bewegt. Und er war um die Stärkung des Volkes Gottes bestrebt. Das sollen Mitarbeiter im Reiche Gottes sein. Vom Geist Gottes bewegt und um die Stärkung des Volkes Gottes bestrebt. Dass Menschen rausgehen können, auch in diese Welt. Und das Volk Gottes auch ein Bild davon abgeben kann, von diesem lieben Vater im Himmel. Ein einladendes Bild. Und es gar nicht anders kann, als wir müssen noch andere mit einladen. Und ich glaube, viele Leute standen rum, auch Spötter standen um das Volk damals herum und haben doch auch gestaunt, was da geschehen ist. Selbst die Spötter staunen. Und die größten Spötter sind schon zum Glauben am lebendigen Gott in Jesus gekommen, indem sie gestaunt haben über das, was diese treuen Mitarbeiter Gottes, die Rückgrat hatten, weil der lebendige Gott ihr Rückhalt ist, zustande gebracht haben. Und nicht aus eigener Kraft, sondern weil sie sogar sagten, wir mussten beten, aus uns können wir das gar nicht, aber wir brauchen die Weisheit, die Liebe und die Kraft und die Fürsorge unseres lebendigen Gottes. Und er lässt uns weitergehen. Nicht lässig zurücklehnen, sondern wirklich aufstehen und ihn für diese Welt und für den Namen des Vaters im Himmel auch einstehen. Er war ein Fürsorglicher, weil es sich selbst getragen wusste vom lebendigen Gott. Von dem Gott, der einst mal zu Mose sagt, ihr werdet stille sein, der Herr aber wird für euch kämpfen. Der wird für euch sorgen. Der Herr wird für dich sorgen. Sorg dich nicht. Alle eure Sorge werft auf ihn. Das hört man gestern auch so wunderbar. Nicht lasst euch von den Sorgen erschlagen, sondern alle eure Sorgen werft auf ihn. Und dann werdet ihr Menschen, die geprägt sind vom fürsorglichen Geist des lebendigen Gottes. Und es war das Leben von Nehemia. Er war ein Hingebender. Der Gott, der sich selbst gibt. Jesus Christus sagt, ich kam nicht, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und wie viel scheidet heute auch in der Gemeinde Jesu, das sollen mal die anderen jetzt machen. Wer passt denn auf? Das sieht ja nie jemand, wenn ich das mal mache. Immer muss ich einen Dreck auframmen. Ständig muss ich den anderen hinterherrammen. Der Einzige, der das sagen kann, also ich kann nur ein bisschen Fränkisch, ne? Der Einzige, der das sagen kann, das ist Jesus Christus, der könnte das sagen. Ständig muss ich denen hinterherräumen, ständig. Das hilft mir manchmal, Leute. Weil ich denke, wenn ich auch so innerlich aufbegehre, nee, das mache ich jetzt nicht. Nee, das mache ich jetzt nicht. Will ich nicht. Okay, das soll man mal Fra machen, das sollen die Gunger machen. Das soll man der machen, die soll es mal machen. Der steht im Stall und die steht daneben. Okay? Und dann wird mir das dann oft so bewusst, dass Jesus zu mir sagt, aber Heinz, ich räume doch auch ständig hinter deinem Leben her. Das ist doch so. Und dann merke ich, wie das mein Herz wieder weich macht und es sagt, stimmt Jesus. Ich schaue manchmal gern Don Camillo und Pepone. Das hilft mir. Ich weiß das auch. Ich weiß, das ist nur ein Film. Aber das hilft mir manchmal, wenn der Don Camillo mit seinem Jesus am Kreuz spricht. Ne? Wenn der Jesus sagt, was hast du denn jetzt gerade da hinterm Rücken versteckt, Don Camillo? Gell? Den Knüttel, mit dem du jetzt gerade an jemanden drüber schlagen willst. Aber Herr, du weißt doch, der hat gelogen, lässt du dich immer. Und was hast du gemacht? Ne? Warum hast du ihn den Reifen losgeschraubt? Und solche Sachen. Das hilft mir. Und so spricht Jesus oft auch in mein Leben. Heinz, ich möchte dich zu einem Menschen machen, der hingebend ist. Nicht nehmend, sondern gebend. Weil dein Gott ein gebender Gott ist. Und nicht bloß irgendein Gott, sondern der einzig wahre Gott, der sich selbst hingegeben hat. Er war ein Anständiger, der Nehemia. Der war kein Revolutionär, sondern er war ein Mann mit Gewehr. habe ich mal aufgeschrieben. Wir brauchen ja immer so Revolutionäre, die endlich mal auf den Putz hauen und alles umkrempeln. Aber wir brauchen Menschen, Gott braucht Menschen in seiner Gemeinde, die Sicherheit und Gewissheit ausstrahlen. Menschen mit Gewehr, das bedeutet dieses Wort eigentlich. Ja, kein Revolutionär, sondern Menschen mit Gewehr, die Sicherheit und Gewissheit ausstrahlen. Sicherheit, du kannst dich auf den Gott des Himmels verlassen. Und Gewissheit, mein Gott im Himmel, der wird alles tun, was er sich vorgenommen hat. Und er kann jedes Leben verändern und er steht zu seinem Wort. Und er war ein zielstrebiger Mann. Er war kein Fantast. Er war ein Mensch, der vom Geist bewegt wird. Und die Bibel sagt, dass der Geist Gottes uns treibt. Die sind Gottes Kinder, die vom Geist Gottes getrieben werden. Menschen, die vom Geist Gottes, vom Geist des Friedens, vom Geist der Wahrheit, vom Geist der Aufrichtigkeit, vom Geist der Gerechtigkeit, vom Geist der Reinheit, vom Geist der Liebe, der Gnade und Barmherzigkeit angetrieben werden und sagen, Herr, wir wollen nicht mehr selbst getrieben sein und nicht von irgendwas getrieben sein, noch nicht mal von der Not getrieben sein, aber von dir, dem lebendigen Gott, wollen wir Bewegte sein in dieser Welt. Wir wollen Mitarbeiter sein, gebraucht von deinem Geist, eingesetzt am richtigen Platz, umgeformt in das Bild von Jesus Christus. Wir wollen keine Wegweiser sein, wir wollen Wegweiser sein, wir wollen keinen Auslader sein, wir wollen Einlader sein. Und wir möchten Menschen sein, die zielstrebig voranlaufen. Und unser Ziel ist nicht irgendwo, sondern unser Ziel ist im himmlischen Jerusalem bei dir zu sein. Und da wollen wir uns von nichts aufhalten lassen. Wir wollen bewegt von deinem Geist sein. Und die Welt, auch die Spötter, sollen sehen, was das bedeutet. Dass es Menschen gibt, die ein Ziel haben, ein größeres Ziel. Und zwar die himmlische Heimat. Und da wollen wir uns nicht aufhalten lassen. Da wollen wir uns gegenseitig helfen. Wollen andere einladen und anderen auch eine Heimat geben. Egal wem, unabhängig von Herkunft, Rasse und Geschlecht. Jeder ist eingeladen, jeder soll kommen, jeder soll am Tisch des Herrn verändert werden dürfen in das Bild von Jesus Christus. Und so wollen wir uns doch halten in dieser Welt. Wir wollen Menschen Jesus sein, nicht ausschließend, sondern wirklich einschließend um Jesu Namen willen. Amen. Wir wollen ein Lied miteinander singen. Und zwar dieses Lied, ein Leben für Gott.
Für ihn allein, das soll mein Leben sein.
Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Habt ihr alle mitgesungen? Ist das euer Ernst? Mein Leben, euer Leben, dein Leben soll ein Leben für Gott sein. Ist das dein Ernst? Meinst du das wirklich so? Wisst ihr, dieses Lied hat seinen ganz tiefen und seinen einzigen Grund darin, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Deshalb kann und soll dein Leben ihm gehören und damit zu einer großen Entfaltung kommen, zum Ziel kommen. Aber das hat etwas mit Berufung zu tun. Das hat auch etwas mit Nehemia zu tun. Aber bevor wir dazu kommen, will ich euch eine Familie vorstellen. Es ist eine, weil wir in Bogengrün sind, eine gut evangelische CVJM-Familie. Und weil sie evangelisch ist, nennen wir die Familie einfach mal Luther. Familie Luther. Da ist zunächst einmal die Tochter Lena. Lena Luther. 17 Jahre alt, hat die Schule letzten Sommer beendet, dann eine Banklehre begonnen. Die hat sie aber dann kurz vor Ostern wieder geschmissen. Bank wollte sie nicht. Das hat ihr irgendwie nicht gepasst, die ganzen Zahlen und so und das ganze Geld und irgendwie war das nicht so ihr Weg, nicht so das, was sie wollte. Was sie will, das weiß sie nicht. Nur, dass sie Bank nicht will, das weiß sie. Seit sie ihre Ausbildung geschmissen hat, hängt der Haussegen im Hause Luther ein bisschen schief. Da wären wir auch schon bei den Eltern. Da ist zunächst mal der Vater, Lothar. Lothar, Luther. Lothar ist voll im Job. Der ist so Anfang 50, der hat schon einiges geschafft, die Familie ist so ganz gut, so fränkische Mittelschicht, obere Mittelschicht, irgendwie so ganz gut verortet in der Firma. Der hat schon ganz schön weit gebracht und er hätte die Chance, noch weiter aufzusteigen, so Richtung Chefetage. Aber dafür muss er sich ganz schön reinhängen. Und es wurde ihm auch schon nahegelegt, bei den Bilanzen, die er zu verantworten hat, natürlich nichts Falsches reinzuschreiben, aber so ein bisschen frisieren kann man ja schon. Man kann die Dinge ja schon so oder so sehen und er sollte sie bitte so sehen. Das hat man ihm nahegelegt. Und außerdem soll seine Abteilung noch ein bisschen mehr bringen, die Mitarbeiter brauchen noch ein bisschen mehr Druck. Lothar Luther, der steht voll im Leben und voll im Job, aber er hat auch Fragen, wie das weitergehen soll. Ja, und dann ist da noch die Mutter, Lydia. Lydia Luther. Lydia ist so eine Frau, auch mittleren Alters. Sie hat sich um die Kinder gekümmert, um Lena und ihre Geschwister. Und das war ihr eigentlich gar nicht zu wenig, das hat sie gern gemacht. Familienfrau, Hausfrau, da hat sie sich nie schlecht gefühlt. Aber jetzt ist sie so Mitte, Ende 40 und fragt sich, was eigentlich noch werden soll. Also, um ehrlich zu sein, die Lydia steckt mitten in der Midlife-Crisis. Für ein neues Studium, einen neuen Job, eine neue Ausbildung ist sie eigentlich schon ein bisschen zu alt. Aber, ich meine, so alt ist sie nun auch wieder nicht. Was soll aus ihr werden? Was soll sie machen? Nur noch Ehrenamt in der Gemeinde?
oder nochmal irgendeinen Job, irgendwas ganz Verrücktes oder so teilzeitmäßig. Lydia weiß es nicht. Dann gibt es noch einen in der Familie. Das ist der alte Onkel, Ludwig. Ludwig Luther. Ludwig ist frisch im Ruhestand. Nein, ich muss so sagen, er ist so Anfang, Mitte 60, eher Anfang als Mitte, aber sein Chef hat ihm nach dem Dienstjubiläum einen schönen Blumenstrauß und 3 Flaschen Wein überreicht, die konnte er fast nicht tragen, als er den Geschenkkorb bekommen hat, da ist er so ein Stück in sich zusammengesackt, 3 Flaschen Wein und Leberwurst und was da so alles drin war, ja, ups. Und dann hat ihm der Chef auch nahegelegt, ach, er hätte doch einen schönen Garten und das wird doch jetzt eigentlich reichen. Kurzum, er braucht ihn eigentlich nicht mehr in der Firma. Aber hey Ludwig, ich meine die gut 60-Jährigen heute, das waren die 30-Jährigen von früher. Die sind ja topfit. Was soll aus Ludwig jetzt werden? So ein Rentner im Frühstadium oder ein Arbeiter im Spätstadium, der hat ja noch 30 Jahre vor sich, wenn es ganz gut geht zumindest. Was soll werden? Ihr merkt, wenn wir Familie Luther anschauen, ich hoffe, ihr habt sie so ein bisschen vor Augen, Lena, Vater Lothar und Lydia, die Mutter, und den alten Onkel, nicht ganz so alten Onkel Ludwig, alle haben eine Frage, nämlich, was ist meine Berufung? Was ist der Platz im Leben für mich? Wie soll es weitergehen? Die Frage der Berufung, liebe Leute, die ist nie vorbei. Das ist nicht nur etwas für die Jungen. Ja, wenn jetzt so ein paar da liegen oder da sitzen hier, ein paar liegen auch, ja, und meinen, naja, das mit der Berufung sei ja eigentlich nicht ihr Thema. Sie seien ja schon über 30. Pustekuchen. Gott beruft immer wieder neu. Und Gott kann dich berufen, wenn du 92 bist. Gott gebraucht Menschen. Und wenn wir durch die Bibel hindurchgehen, Gott hat immer wieder Menschen berufen. Abraham, David, die ganzen Propheten, die Jünger, Petrus, Johannes, Jakobus, Paulus, alle haben auf ihre Weise eine Berufung Gottes erfahren. Wie ist das mit dir? Was ist deine Berufung? Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Lebst du ein Leben für Gott? Lässt du dich senden? Vielleicht sagst du jetzt, naja, damals bei Abraham und bei Petrus und bei all den anderen, da war das ja ein bisschen einfacher. Da hat Gott einfach mal so direkt gesprochen. Eine Stimme vom Himmel oder eine klar erkennbare Stimme aus dem Herzen oder einfach so eine Berufung, so ein Brief vom Himmel, so ein Zettel, eine Platzanweisung und dann war alles klar. Bei mir ist es nicht so, sagst du vielleicht. Stimmt, das ist in aller Regel nicht so. Aber wisst ihr, mit dem Rufen und mit der Berufung, da ist es so wie mit allen Worten. Es gehört ein Reden dazu und es gehört ein Hören dazu. Liegt es an Gott, dass er nicht redet? Oder liegt es an dir, dass du nicht hörst? Ich glaube, dass viele von uns durchaus eine Berufung von Gott haben, aber nicht darauf hören. Weil sie ständig selber reden. Man kann ja ständig die Klappe offen haben. Es gibt ja so Leute, die plappern immer. Als ich neulich mal im Zug saß, das kommt gelegentlich mal vor, da saß 1, 2, vielleicht auch 3 oder 4 Reihen da hinter mir, irgendjemand, es entspricht jetzt dem Klischee, aber es war eben so eine Frau, die hat ständig geplappert. Ich weiß gar nicht zu wem oder mit wem, weil man eigentlich immer nur sie gehört hat. Ständig irgendwas geredet. Es kann so sein, dass du immer redest, dass du deine Gedanken bewegst, deine Richtigkeiten formulierst, deine Einsichten vom Leben und ins Leben und Gott nie zu Wort kommen lässt. Gott drängt dich nicht auf. Gott schreit dich nicht nieder. Gott redet leise, aber vernehmbar. Wenn du eine Berufung Gottes hören willst, dann ist es Zeit, still zu werden. Still zu werden und einmal zu hören. Wenn wir in das Nehemia-Buch hineinsehen, dann stellen wir fest, in Kapitel 3 wird das geschildert, und ich lese das jetzt gar nicht vor, da wird geschildert, wie alle Einzelnen, jeder Einzelne an der Mauer mitgearbeitet hat. Dieses Kapitel 3 im Nehemia-Buch, das ist eine Fundgrube für Namen. Wenn also werdende Eltern hier sind, die sich überlegen, wie könnten wir unser Kind nennen, in Nehemia 3 gibt es sehr ausgefallene jüdische Namen, die garantiert noch keiner in der Gemeinde hat. Ja? Da werden ganz viele genannt und jeder hat seinen Platz, jeder baut mit an der Stadtmauer. Alle haben eine Aufgabe. Gott hat eine Platzanweisung für jeden. Das gilt heute Morgen hier in Bogengrün. Gott hat einen Platz für dich. Gott hat eine Berufung für dich. Es ist Zeit, still zu werden und zu hören. Und für diese Stille, für dieses Prüfen vor Gott, will ich euch 4 kurze Leitfragen mitgeben. Die können helfen, eine Klarheit über deine Berufung zu gewinnen. Das sind ganz einfache Fragen, ganz elementare. Die erste Frage heißt, was will ich? Was will ich? Ja, genau. Was willst du? Das ist die Frage nach deinen Wünschen und Neigungen, nach dem, was du gerne machst. Schreib diese 4 Fragen ruhig mal auf einen Zettel. Und dann schreib mal deine Antworten dazu oder in so ein leeres, weißes Buch hinein, wo nichts drinsteht. Und beweg das mal. Was machst du gerne? Was sind deine Wünsche, deine Neigungen? Was macht dir Spaß? Worauf hast du Lust? Die Frage, hey, die ist nicht verboten. Wir meinen manchmal, Gott wollte uns immer nur das zumuten, wenn er uns beruft, was uns keinen Spaß macht, was keine Erfüllung in unser Leben bringt, was gegen uns ist. Wo steht das eigentlich geschrieben? Nicht, viele winken immer ab, bloß nicht hören, was Gott will, sonst schickt er mich womöglich in die Mission und dort hat es lauter Spinnen und Schlangen, das will ich nicht. Also blabber ich weiter. Dass ich Gott nicht. Wer sagt eigentlich, dass Gott dich zu den Spinnen schicken will? Und wenn er das tut, dann gibt er auch dir die Freude und den Spaß daran. Vielleicht. Aber wer sagt eigentlich, dass Gott dir nur etwas zumuten will, wenn er dich beruft, was dir nicht passt, was nicht gut ist? Gott gibt dir doch das Leben. Gott gibt dir deine Neigungen, deine Wünsche, deine Begabungen. Und er will doch, dass dein Leben zur Erfüllung kommt. Er ist doch dein Vater, der dich liebt. Hör doch einmal zu und frag, was will ich? Und dann bewege diese Frage im Gebet. Und dann wird automatisch daraus auch die Frage, Vater, was willst du? Das will ich, was willst du? Ein Zwiegespräch mit deinem Vater im Himmel. Beweg diese erste Frage. Dann kommt die zweite dazu, die heißt, was kann ich? Das ist die Frage nach deinen Fähigkeiten und Begabungen. Was kannst du? Schreib das mal auf, was du kannst. Und denk nicht gleich an die ganz großen Dinge im Leben. Was andere vielleicht können, irgendwelche Superstars und Superheroes. Schreib mal auf, was du kannst. Mein Sohn hat zu mir einmal gesagt, als er noch ein bisschen kleiner war, wir haben darüber geredet, was man so kann am Tisch, mit Freunden, die da waren, und dann hat er das Wort sich erbeten und gesagt, ich kann spielen. Ganz stolz und mit geradem Rücken hat er das gesagt. Ja? Ich kann spielen. Das stimmt. Es ist cool, wie der spielen kann, bis heute. Und damals gespielt hat, Lego und so, und was gebaut hat. Was kannst du? Schreib mal auf, was du kannst. Du kannst singen? Ja gut, zumindest so halbwegs. Schreib auf, ich kann mitbrummen im Chor. Schreib auf, was du kannst. Es gibt Dinge, die kannst du. Deine Fähigkeiten, deine Begabungen, das, was du gelernt hast, das, was dir Gott geschenkt hat. Und dann beweg die Frage im Gebet. Und dein Blick wird sich weiten für das, was Gott kann. Gott sendet nie die Perfekten. Gar nie. Er beruft Menschen. Und dann gibt er auch die Gaben dazu. aber er gebraucht auch deine Gaben. Er hat zu Petrus gesagt, der ein Fischer war, ich werde dich zum Menschenfischer machen. Das Fischen, das hat Petrus gelernt, das war sein Handwerk. Und Jesus sagt, er knüpft daran an und sagt, ich mache dich zum Menschenfischer. Das, was du bisher gelernt hast und kannst, das will ich gebrauchen, Petrus. Zu meiner Ehre, ganz anders, nicht mehr See. Es wird sein in Jerusalem. Und der Petrus hat geredet, der musste auf dem Schiff nicht viel reden. Und doch hat Gott angeknüpft an seine Fähigkeiten. Gott gebraucht deine Fähigkeiten und wandelt sie und macht etwas ganz Neues daraus. Was kann ich? Schreib es auf und nimm es mit ins Gebet. Die dritte Frage heißt, was muss ich? Also was will ich, was kann ich? Und drittens, was muss ich? Das ist die Frage nach deinen Verpflichtungen. Du hast Verpflichtungen in deinem Leben. Du kannst nicht einfach nur sagen, ich bin völlig frei. Wer verheiratet ist, hat einen Mann oder eine Frau und das ist auch eine Verpflichtung. Wer Kinder hat, ist Vater oder Mutter, hat eine Verpflichtung. Wer ein Grundstück gekauft hat und Schulden abbezahlen muss, der hat eine Verpflichtung. Da kannst du nicht sagen, ach Gott zeigt mir jetzt was anderes, ich lasse meine Kinder, meine Frau und mein Haus mal irgendwie zurück, das wird sich irgendwie schon fügen. Nein, nein, du hast Verpflichtungen. Je älter man wird, desto mehr größer werden die Verpflichtungen. Und wenn man dann noch ein bisschen älter wird, dann werden sie wieder ein bisschen kleiner. So ist es in der Regel. Es gibt immer Variationen. Was sind deine Verpflichtungen? Das ist der Rahmen, innerhalb dem du entscheidest. Mach auch diese Frage zum Gebet. Und bewege diese Fragen auch mit anderen Menschen. Beten darüber, das ist das eine, aber sprich mit Menschen deines Vertrauens darüber. Mit einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin. Vielleicht noch heute hier in Bogengrün, bevor du wegfährst. Wenn dir das auf der Seele liegt, dann nützt die Chance, auch jetzt nach der Veranstaltung ganz am Schluss nochmal mit jemandem zu reden. Es gibt Seelsorger, die da sind. Und wenn du in Hamburg wohnst und deine Freunde dann schon fahren, irgendjemand bringt dich dann schon nach Hamburg. Die sind alle topfit hier in Bogengrün, die machen das. Aber nützt die Chance, mit jemandem zu reden. Diese Fragen im Gespräch zu bewegen, wenn dir jemand anderes sagt, ich habe das auch gemacht. Bevor ich Klarheit hatte, dass ich in den Verkündigungsdienst gehen soll und Pfarrer werden soll und Theologie studieren soll, war mir das ganz wichtig. Das waren entscheidende Meilensteine für mich, dass mir so väterliche Brüder, will ich mal sagen, ältere, mir auch gesagt haben, welchen Blick sie haben für mein Leben, welche Fähigkeiten sie bei mir sehen und welche Grenzen. Und ich habe gesagt, aber weißt du, ich würde gerne das machen. Ich weiß aber nicht, ist das Gottes Wille oder meiner? Das hilft so, mit jemandem zu reden, zu dem man Vertrauen hat und mit dem man beten kann. Diese Fragen bewegen. Was kann ich? Was will ich? Was muss ich? Und dann gibt es eine vierte, eine letzte Frage und die heißt, was soll ich? Was soll ich? Das ist die Frage nach den Erwartungen, die an dich gerichtet werden. Und zwar häufig von anderen, aber auch von dir selber. Es gibt so Erwartungen, die uns bewusst oder unbewusst bestimmen. Viele leiden auch unter den Erwartungen, die ihre Eltern an sie haben. Es gibt so Familien, da war der Großvater Rechtsanwalt und der Vater Rechtsanwalt und der Sohn soll bitte auch Anwalt werden. Und ich kenne einen, bei dem war das so, da waren die Eltern und die Onkels und Großeltern und Generationen davor. Es gab zwei Möglichkeiten, entweder Theologie studieren oder Jura. Es gab Richter und Staatsanwälte und Pfarrer und Theologieprofessoren. So ein bisschen gehobenes Bürgertum. Übel, wenn der Sohn dann sagt, ich will aber Metzger werden. Versteht ihr? Das sind Erwartungen, die auf einem Leben liegen können. Auch andersrum. Es gibt auch die Generation ein Metzgergeschäft. Der Großvater hat es gegründet, der Vater hat es weitergeführt. Und jetzt der Junge oder die Tochter, Jetzt soll alles, soll der Laden aufgelöst werden. Hey, komm, du könntest schon den Laden weiterführen. Das sind Erwartungen. Es geht gar nicht darum, die einfach wegzuschieben, versteht ihr? Aber sie sich bewusst zu machen und das auch einzuordnen, das ist das, was andere von mir erwarten oder vielleicht auch, was ich von mir selber erwarte. Ist die Erwartung immer richtig? Ist diese Erwartung so berechtigt und so stark und so würdevoll, hat sie eine solche Autorität, dass sie mein Leben bestimmen soll? Mach dir die Erwartungen bewusst, die andere und die du selber an dich richtest. Dann kannst du sie bewegen, auch wieder im Gebet. Vater, das erwarten andere von mir. Was erwartest du? Vater, das erwarte ich eigentlich von mir. Ich habe so einen Ehrgeiz, so einen Anspruch. Oder der Ehrgeiz fehlt völlig. Was erwartest du von mir? Beweg diese Fragen im Gebet. Und mit anderen Menschen. So. Und wenn wir das jetzt vor Augen haben, was ich jetzt gesagt habe, jetzt können wir fragen, was heißt das eigentlich für Familie Luther? Was hilft das Ganze der Lena und Vater Lothar und Mutter Lydia und dem Onkel Ludwig? Ihr merkt schon, das gibt keine Patentlösung für keinen der vier. So ist es mit der Berufung. Es gibt nicht das Rezept. Gott redet zu jedem auf seine ganz eigene Weise. Aber er redet. Und er redet auch zu dir. Und dann ist es mit der Berufung so, wie mit einem Apfel, der am Baum hängt. Er reift so nach und nach aus. So habe ich das erlebt. Berufung fällt nicht einfach vom Himmel. Zack, und es ist alles klar. Manchmal gibt es das auch. Es gibt so helle Momente. Und manche von euch, wir müssten uns das jetzt alles erzählen, würden das ein bisschen anders beschreiben. Würden sagen, bei mir war das so. In dem Moment war alles klar. Das kann sein. Aber zumeist ist es doch so, dass die Berufung reift. Wie ein Apfel in der Sonne und im Regen. So nach und nach wird er größer und bekommt rote Backen und er gewinnt eine Süße und man kann ihn essen. Frucht. So ist das oft im Reich Gottes, auch mit unserer eigenen Berufung. Und dann ist etwas klar und gewiss und dann kannst du gehen. Vielleicht wird Lena mit ihrem Onkel Ludwig reden. Mit dem Vater ist es gerade vielleicht ein bisschen schwierig. Der will eigentlich immer noch Bank. Ja? Vielleicht ist der Onkel besser, ein bisschen entspannter. Vielleicht werden die beiden miteinander beten. Und vielleicht findet sie dann einen Weg und sagt, ach ja, ich mache mal ein soziales Jahr, zum Beispiel bei den APIs, Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg im Schwabenland. Vielleicht sagt sie auch, ich mache eine Ausbildung als Krankenschwester oder ich studiere Medizin oder ich gehe ins Ausland als Missionarin und freue mich an den Spinnen. Wer weiß, was sie macht. Es muss aber reifen. Und der Ludwig, der Onkel, er wird vielleicht ganz neu entdecken, hey, im CHD in Bogengrün, da kann man mitarbeiten. Die müssen hier mal die Hütte wieder streichen, die brauchen eine neue Bühne, die müssen viel machen, die können mich brauchen. Er wird eine neue Berufung finden. Und Lothar, tja, vielleicht bleibt Lothar in seiner Firma. Aber eines wird er nicht tun. Er wird, wenn er seine Fragen vor dem lebendigen Gott ausbreitet, er wird Bilanzen nicht frisieren. Er wird wissen, was Ehrlichkeit bedeutet. Er wird ein Rückgrat gewinnen wie Nehemia. Er lässt sich nicht auf krumme Touren ein. Und er wird bereit sein, dafür auch auf Abstriche zu machen und auf Vorteile zu verzichten, vielleicht sogar auf den ganzen Job. Weil Ehrlichkeit und Offenheit und Klarheit besser leben lässt und besser schlafen lässt und auch leichter sterben lässt als krumme Touren. Und Lydia, die Mutter? Hey, vielleicht wagt die nochmal was ganz Verrücktes. Vielleicht fängt sie an, nochmal eine Ausbildung zu machen. Das gibt es ja öfters mal, nicht? So die vergleichsweise älteren Damen dann, die neben den anfangs 20-Jährigen sitzen und nochmal eine Ausbildung machen. Also dabei sind die ja im besten Alter, allen Lydias hier, dass ich mich hier nicht verplappere oder so. Vielleicht wird sie aber auch sagen, mein Platz ist hier in der Gemeinde. Gott eröffnet mir hier, jetzt sind Menschen da aus anderen Ländern, Flüchtlinge, einen ganz neuen Raum. Wer soll sich um sie kümmern? Ich habe da eine innere Freude. Und sie wird entdecken, was Nehemia entdeckt hat, die Freude am Herrn. Das ist meine Stärke. Dass ich das, was ich tue, in Freude für meinen Herrn tue. Ein Leben für Gott. Das soll mein Leben sein. Und dann wird, ihr Lieben, dann wird das fertig, was Gott zu bauen begonnen hat. Die Mauer in Jerusalem ist nach 52 Tagen fertig geworden. Jerusalem ist gebaut worden. Der Tempel ist wieder aufgebaut worden. Jahrhunderte später ist er wieder eingerissen worden. Aber dann ist Jesus gekommen und hat gesagt, ich werde Jerusalem neu bauen. Diesen Tempel, in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Und er hat uns verheißen, es wird ein neues Jerusalem geben. Was Nehemia auf dieser Erde zu bauen begonnen hat, das führt Jesus fort in sein ewiges Reich. Und dazu braucht er uns. Dazu sendet er uns. Er baut sein Reich und er bringt es zum Ende. So wie die Mauern gebaut wurden. Und dazu braucht er dich. Die Frage am Ende ist, lässt du dich senden? Lässt du dich berufen? Lässt du dich von Jesus gebrauchen? Er will dich brauchen. Er will dich senden. Er will mit dir seine Mauer bauen. Hör doch, was Jesus mit dir vorhat. Vertrau dich Jesus an und geh nicht weg von hier, ohne diesen Handschlag mit Jesus festgemacht zu haben. Und diese Vereinbarung, Herr Jesus, ich will mit dir leben. Und jetzt wollen wir die Fragen miteinander bewegen, diese Berufungsfragen. Was ich will und kann, was ich muss und soll und was du willst und du kannst. Und wie du mich segnest und wozu du mich gebrauchst. Dazu segne euch alle der lebendige Gott. Ich wünsche euch das, dass wir, wenn wir uns einmal wiedersehen, irgendwann in diesem Jerusalem, dass wir uns erzählen können, wozu Jesus uns gebraucht hat. Seid gesegnet. Amen.
Danke, Steffen Kern, für deine Worte und deine Ermutigungen. Ich will mich dem anschließen und nochmal darauf reagieren und sagen, ich kann auf sehr viele Dienstjahre zurückblicken in der Jugend- und Kinderarbeit und Familienarbeit. Und ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr euch Gott zur Verfügung stellt, weil durch den Heiligen Geist in unser Leben dann auch Dinge gelegt werden, die haben wir nicht. Die bekommen wir. Und das ist eine ganz, ganz große Bereicherung. Aber dazu gehört auch die Gesinnung, dass ihr dienen wollt. Dem Herrn Jesus Christus und den Menschen, die er euch zuführt, die er euch vor die Füße legt, mit denen er euch zusammenbringt. Lasst uns beten. Lebendiger, heiliger Gott, das ist das Größte und Unwahrscheinlichste, dass du mit uns Menschen dein Reich baust. Das ist das Unfassbare, dass du eine Heerschar von Engeln und himmlischen Kräften hast. Und erwählst dir so schwache Menschen wie uns und gebrauchst sie, damit deine Herrlichkeit aufgerichtet wird. Durch Schwachheit und durch Tränen, durch Versagen und Mutlosigkeit.
trägst du ihn durch bis zum Gelingen und bis es herrlich dasteht. Was bist du für ein Gott? Was möchtest du aus uns machen? Was hast du für herrliche Gedanken? Wie weise und liebevoll bist du? Und so ergreife uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir dich loben und einander dienen. Und bring jeden von uns an den Platz und auf den Platz, wofür wir geboren worden sind, damit wir unsere Bestimmung erreichen und dich loben mit unserem ganzen Leben. Amen. An der Stelle jetzt ein paar Hinweise. Es möchte jemand ganz schnell nach HNHF 403 schauen. Da brennt vielleicht noch das Licht. HNHF 403. Wenn es aus ist, ist die Batterie leider schon runter. Das ist ein Fahrzeug. Ich will das tun mit diesen alten Worten. Der lebendige Gott, dem Aaron anbefohlen hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir wollen zusammen singen, bleibt ruhig stehen, bis zu uns wie ein Vater. Die Nummer 31.